SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Christian Haug. Guten Abend. Magdeburg, Mannheim, München. Die Bilder der Amokfahrten ähneln sich auch, wenn sie unterschiedliche Hintergründe hatten. In allen Fällen wurden dabei Fußgänger getötet und schwer verletzt. Seit heute steht in München ein 25-jähriger Afghane vor Gericht, weil er vor knapp einem Jahr mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gerast sein soll. Am ersten Verhandlungstag wurde die Anklage verlesen. Einzelheiten von Birgit Grundner.
12 Seiten, auf denen genau aufgelistet ist, wie der 25-jährige Afghane seinen Wagen in den Demonstrationszug gesteuert haben soll. 45 Menschen wurden verletzt, eine Mutter und ihr Kind so schwer, dass sie im Krankenhaus gestorben sind. Eine Art Statement hat der Angeklagte aber womöglich schon vor Beginn der Verhandlung abgegeben. Vor den Kameras der Journalisten hat er mehrfach den rechten Zeigefinger gehoben. Eine religiöse Geste im Islam, die aber auch von Islamisten Gruppierungen als Erkennungszeichen verwendet wird.
Eine Aussage zu den Vorwürfen hat der Angeklagte heute nicht gemacht. Birgit Grundner erklärt, wie es in dem Prozess jetzt weitergeht.
Am Montag mit der Beweisaufnahme. Als erstes werden zum Beispiel Sachverständige und Polizeibeamte als Zeugen aussagen. Die Hinterbliebenen und Opfer werden erst später vorgeladen. Viele sind aber ja auch selbst Nebenkläger und schon deshalb oft dabei. Der Prozess dauert ja nach derzeitiger Planung bis Ende Juni. Auch am 13. Februar wird verhandelt, also am Jahrestag der schrecklichen Ereignisse. Der vorsitzende Richter hat aber angekündigt, dass an dem Tag auf keinen Fall direkt Betroffene vernommen werden. Es finden nämlich mehrere Gedenkveranstaltungen statt und da sollen sie natürlich die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
Informationen zum Auftakt des Prozesses nach der Amokfahrt von München waren das von Birgit Grundner. Wer darüber nachdenkt, sich ein Elektroauto anzuschaffen, der dürfte sich brennend für die geplante neue staatliche Kaufprämie interessieren. Eigentlich wollte die Bundesregierung heute Details dazu nennen, dann hat sie die Vorstellung der neuen E-Auto-Förderung aber kurzfristig verschoben. Das Umweltministerium spricht davon, dass man sich intern noch abstimmen müsse. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Solche Terminänderungen seien nicht ungewöhnlich.
Da würde ich jetzt nicht mehr draus machen, als es ist. Da knirscht nichts. Meines Wissens ist es einfach wirklich nur noch letzte Feinheiten.
Das Förderprogramm für E-Autos sei jetzt wirklich kurz davor, vorgestellt zu werden. Fest steht nach den Angaben des Ministeriumssprechers das Fördervolumen.
3 Milliarden bis 2029 ab diesem Jahr.
Die Prämie soll sozial gestaffelt sein. Haushalte mit geringerem Einkommen sollen stärker profitieren. Bild berichtete zuvor über Details. Demnach sollen Zuschüsse je nach Einkommen und Zahl der Kinder zwischen 1.500 und 6.000 Euro liegen. Die Prämie soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 gelten. Auch bestimmte Plug-in-Hybride sollen Geld erhalten. Das sind Fahrzeuge mit Elektro- und Verbrennungsmotor. Zimmermann widerspricht dem Bericht nicht.
Also Stand jetzt sehe ich da keinen Korrekturbedarf.
Eine staatliche Kaufprämie für Elektroautos gab es bereits früher. Die damalige Ampelregierung beendete sie 2023 aus Spargründen.
Fokus Südwest.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen ist weiter hoch, auch im Südwesten. Das zeigen Zahlen des Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse DAK, die sie jetzt speziell für Baden-Württemberg ausgewertet hat. Besonders betroffen sind demnach Teenagerinnen. Auch mehrere Jahre nach der Pandemie quälen sich viele von ihnen mit psychischen Belastungen, besonders oft mit Angststörungen. Vor allem Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren leiden darunter. Wissenschaftsredakteurin Franziska Ehrenfeld.
Laut der DAK-Studie waren 2024 allein in Baden-Württemberg annähernd 10.000 von ihnen betroffen. Ein Zuwachs von rund 55% seit 2019. Außerdem war die Krankheit bei mehr Teenagerinnen chronisch. Der Report widmet sich deshalb vor allem ihnen. Seit der Pandemie sind unter jugendlichen Mädchen in Baden-Württemberg auch die Fallzahlen von Depressionen und Essstörungen erhöht, wobei Angststörungen und Depressionen oft zusammen auftreten. Nach Angaben des DRK-Landeschefs Euerle zeigt der Report, wie hartnäckig sich die psychischen Folgen der Pandemie gehalten hätten. Der Chef des Stuttgarter Klinikums Jürgensen betonte gegenüber der DRK auch, dass soziale Medien die Ängste von Mädchen verstärkt hätten. Sie seien anfälliger für unrealistische Körperbilder und Ideale. Für die Analyse hat die DAK Abrechnungsdaten von rund 87.000 Kindern und Jugendlichen aus den Jahren 2019 bis 2024 untersuchen lassen. In Rheinland-Pfalz läuft die Auswertung noch.
Und wir bleiben beim Thema Gesundheit. Die Grippewelle stellt auch die Krankenhäuser im Südwesten vor Herausforderungen. Im Marienhof-Klinikum Koblenz zum Beispiel sind aktuell viele Intensivbetten mit Grippepatienten belegt. Außerdem gibt es einen hohen Krankenstand unter den Krankenhausbeschäftigten, sagt Felix Post, Chefarzt im Marienhof-Klinikum Koblenz.
Das beinhaltet, dass wir Abläufe ändern müssen, dass wir auch Termine verschieben müssen für Patienten, die eben Zeit haben. Also Notfälle werden immer behandelt, Notfalloperationen werden immer behandelt. Nur wenn wir sagen, wir haben 12 Intensivbetten, davon sind jetzt 4 durch Beatmung mit Influenza belegt, dann bleiben noch 8 übrig. Das kann sein, dass dann Operationen, die planbar wäre, auch mal verschoben wird. Das ist selten, aber so lösen wir Probleme schon immer.
Die Beschäftigten der BASF und der anderen Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie in Rheinland-Pfalz haben heute gespannt nach Frankenthal geschaut. Dort haben nämlich die Tarifverhandlungen für die rund 69.000 Beschäftigten begonnen, sind dann aber ohne Annäherung vertagt worden. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft IGBCE, Roland Strasser, sagt:
Die Arbeitgeber haben da ein sehr düsteres Bild aufgezeichnet und wir wollen auch gar nicht verhehlen, dass die Situation momentan in der chemischen Industrie insbesondere natürlich eine herausfordernde ist. Aber wir haben auch gute, positive Beispiele in den Unternehmen, wo die Unternehmen nach wie vor gute Geschäfte machen. Und von daher ist die Welt nicht schwarz-weiß, ne? Und von daher kamen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner.
Die Gewerkschaft fordert, dass die Löhne spürbar erhöht werden, nennt aber keine konkrete Prozentzahl als Forderung. Die Arbeitgeber sehen in der aktuellen Situation keinen Verteilungsspielraum und verlangen so wörtlich eine tarifpolitische Atempause. Michael Müller, Verhandlungsführer für den Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz.
Es gibt leider kein Ergebnis. Wir haben unsere Message transportiert. Wir sind in einen konstruktiven Dialog gegangen mit der IGBCE. Wir haben einen sachlichen Austausch betrieben, so wie wir das immer tun. Wir unsererseits brauchen jetzt eine tarifpolitische Atempause, um die Unternehmen und die Arbeitsplätze zu stabilisieren und dann mit einem Kurswechsel in Deutschland neu durchzustarten.
Die Gespräche werden am 3. Februar auf Bundesebene fortgesetzt.
Und sonst so?
Die Reserven an Blutkonserven sind weiter knapp. Unter anderem, weil viele Spenderinnen und Spender wegen der Grippe- und Erkältungswelle ausfallen. Schon seit einiger Zeit bietet das Rote Kreuz auch sogenannte Pop-up-Stores zum Blutspenden an. Zum Beispiel in der Rheingalerie in Ludwigshafen. Ein niederschwelliges Angebot, um beim Einkaufsbummel eine Blutspende zu leisten. Und das werde gut angenommen, sagt Florian Ruwe, der beim DRK die Spenden in Rheinland-Pfalz organisiert.
Wir sind sehr zufrieden hier in Ludwigshafen. Wir sind ja bei Null gestartet, wenn man so will. Und seit dem ersten Tag kommen tagtäglich sehr viele Spender zu uns. Und was hier wirklich sehr erfreulich ist, die Hälfte der Spender, die zu uns kommen, spenden hier zum ersten Mal Blut. Also wir erreichen hier wirklich ganz, ganz viele neue Spender und hoffen natürlich auch, diese gewinnen zu können, dass sie nicht nur einmal hier zu uns kommen, sondern regelmäßig.
Und eine Blutspende hilft nicht nur anderen. Es gibt auch Vorteile für den Spender oder die Spenderin. David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion erklärt, welche.
Da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen für mich. Einmal kriege ich einen kostenlosen Gesundheitscheck. Vor Ort wird zum Beispiel der Eisenwert des Blutes gemessen. Und sollte ich Eisenmangel haben, dann darf ich zwar nicht spenden, aber ich kriege Empfehlungen, was ich dagegen tun kann. Manchmal sogar direkt auch einfach eine Packung Eisentabletten direkt. Mein Blutdruck wird auch gemessen und ich habe so zum Beispiel rausgefunden, dass ich wirklich Bluthochdruck habe und nehme jetzt auch wirklich Medikamente dagegen. Es kann also wirklich sein, dass ich durch meine Blutspende da jetzt ein paar Jahre Lebenszeit dazu gewonnen habe. Dann wird mein gespendetes Blut später im Labor noch auf Infektionskrankheiten untersucht, zum Beispiel HIV, Syphilis und Hepatitis. Und natürlich würde ich dann auch Bescheid kriegen, wenn was gefunden werden würde. Ich als Schwabe freue mich dann natürlich auch immer, wenn es noch was geschenkt gibt. Beim Deutschen Roten Kreuz gibt es immer einen Snack und ein Getränk, aber bei anderen Blutspendediensten manchmal sogar ein bisschen Geld. Und zu guter Letzt, man darf sich nach dem Blutspenden wirklich auch gut fühlen. Mit einer Spende kann ich bis zu 3 Menschen helfen, die einen Unfall hatten oder schwer krank sind und darauf angewiesen sind, dass andere eine Stunde ihrer Zeit und einen halben Liter ihres Blutes spenden.
Also kein Grund mehr, mit der Blutspende zu warten.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.